dann schauen wir uns den Leichnam an und dann erheben wir am Leichnam bestimmte Parameter. Und das müssen Sie sehr standardisiert machen, weil im Grunde genommen diese Ergebnisse, die Sie erheben vor Ort, quasi nicht mehr reproduzierbar sind. Das heißt, diesen Fundort gibt es an dieser Stelle nur einmal. Temperatur, Umgebung, Kleidung, Heizung an, Fenster auf, Tür auf. Das sind alles Einflussfaktoren, die im Grunde genommen auf die Todeszeitbestimmung Einfluss haben können.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Mit Axel Dorloff. CSI, die Forensiker oder Professor Börne im Münster-Tatort. Sie sind bekannt, wenn es darum geht, Verbrecher zu jagen und Mord und Totschlag aufzuklären. Aber wie ist die Realität realer Ermittlerinnen und Ermittlern am Tatort? In der Gerichtsmedizin oder am Computer? Maden, Gene, Viren, letztere auch virtuell, geben Informationen preis, die zur Aufklärung und auch Verhütung von Verbrechen beitragen. Wie sieht der Alltag eines Rechtsmediziners aus? Was passiert in einem kriminaltechnischen Labor? Und mit welchen Cyberattacken haben Bürgerinnen und Bürger und auch Behörden zu rechnen? Und welche Kompetenzen brauchen die Ermittler auf ihrer Jagd nach Verbrecher in der realen und in der Cyberwelt? Antworten auf diese Fragen geben jetzt die Expertinnen und Experten beim Treffpunkt Wissenswerte, einer Kooperation der Technologiestiftung Berlin und dem RBB Inforadio. Der Dank gilt dabei zunächst der Lise-Meitner-Schule. Hier am Oberstufenzentrum können wir diese Veranstaltung durchführen. Das ist durchaus was Besonderes in der Corona-Zeit. Es sind viele Schülerinnen und Schüler dabei, die wir auch dann später in die Diskussion mit einbeziehen. Aber erstmal zum Podium. Zu meiner Linken Susanne Bauer. Sie ist leitende Kriminaldirektorin am Kriminaltechnischen Institut im Landeskriminalamt Berlin. Daneben Christian Wilhelms. Er ist Chief Information Security Officer sowie technischer Leiter OpenHPI am Hasso-Plattner-Institut. Und zu meiner Rechten Professor Knut Albrecht. Er ist Institutsdirektor im Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin. Und ich beginne mit Ihnen, Frau Bauer. Das Kriminaltechnische Institut KTI im Landeskriminalamt Berlin ist das größte Institut seiner Art in Deutschland, hat mehr als 400 Mitarbeiter. Es ist die Zentralstelle für die forensische Kriminalwissenschaft und Technik der Polizei Berlin. Was passiert bei Ihnen ganz konkret?
Sie haben eben schon gesagt, 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir. Sie haben ja eben auf CSI und so weiter angesprochen. Da geht es um ganz spezielle Labormethoden und so weiter. Das ist natürlich im Grunde nicht Sinn der Kriminaltechnik insgesamt, sondern bei mir bilden sich Dienststellen ab, die vom am Tatort arbeiten. Ich sage immer, von der Bombenentschärfung, da fängt es an, ne, um Sicherheit zu machen. Also es geht auch um Gefahrenorte, die sicher gemacht werden müssen, bis hin auch zu einer Spurensicherung, die dann an den Tat- und Ereignisorten gemacht werden. Und dann kommt die Verknüpfung, wenn wir da ganz professionell Spuren gesichert haben, dann gehen die in die Auswertungsbereiche und das in allen Facetten von den Waffen, von der DNA, von der Gesichtserkennung, von den daktyloskopischen Spuren. Das ist ein ganz, ganz breites Feld und eben von Fall zu Fall unterschiedlich.
Aber wie kriegen Sie das hin, dass Sie am Tatort die richtigen Spuren aufnehmen?
Genau, das ist auch eine große Wissenschaft, auch wenn es jetzt kein wissenschaftlicher Zweig ist, den man studieren kann. Das ist eine Erfahrungswissenschaft, wo Kriminalbeamte arbeiten oder Polizisten insgesamt und eben auch jetzt sehr neu forensische Sachbearbeiter, die eben Forensik studiert haben. Da geht es darum, als Kriminalisten, ich bin ja selber Kriminalbeamtin, zu überlegen, wenn wir das, den Tatort so sehen, wie muss der Täter vorgegangen sein, genau an diesem Ort? Und da gehört ganz viel Fantasie dazu, aber natürlich auch, was ist dann wirklich auch möglich? Also man muss kreativ sein, aber man muss an der Realität bleiben. Und dann muss ich überlegen, wenn diese Spurenlage ist, wo hat er angefasst, wo hat er irgendeine Spur verloren, sei es mit Fasern irgendwo an einem Schrank hängen geblieben oder was auch immer. Und dann gehört es dazu, natürlich selber keine Spuren zu legen. Das ist ein ganz hochkomplexes Ding am Tatort. Also ich darf selber keine Spuren legen, muss also aufpassen auf Kontamination, dass das nicht passiert. Und ich muss mich in den Täter reinversetzen und überlegen, was hat der gemacht und wo muss er angefasst haben, damit ich da Spuren sichern kann. Weil wenn ich an einem, sagen wir mal, in einer Wohnung alles aufnehme, was ich da finde, dann finde ich nicht den Täter, dann finde ich die Leute, die da wohnen, die da zu Besuch gekommen sind und wie auch immer. Auch diese Spuren nehmen wir natürlich mit auf, weil wir das ja nicht sehen können, wer da angefasst hat. Aber diese Abgrenzung und genau zu sagen, hier haben wir die Täterspur, das ist das Große am Tatort.
Was ist denn die größte Herausforderung, wenn Sie an einen Tatort kommen?
Also gut, ich bin schon lange nicht mehr selber am Tatort, aber Sie meinen meine Mitarbeiterin, ja genau, obwohl ich immer auch so gerne an Tatorten war.
In speziellen Lagen fahren Sie ja noch mit zum Tatort.
Ja, also zum Beispiel beim Anschlag am Breitscheidplatz muss ich mir natürlich, da leite ich ja die ganze Arbeit vor Ort, da bin ich dann auch da. Die große Herausforderung ist nicht, dass alle auf den Tatort stürmen und irgendwas machen, sondern das Wichtigste ist, vorher einen Schritt nochmal zurückzugehen, zu sagen, abstimmen mit allen anderen Gewerken. Ne? Also es gibt ja eben nicht nur eine, nur die Spuren sichern, sondern ich sage ja, die Gefahrenabwehr, wenn es um Waffen geht, die Waffenexperten. Wie gehen wir hier systematisch am Tatort vor und machen nicht irgendwas? Ja? Und bei den Anschlagsorten ist es natürlich auch so, da haben wir viele Zuständigkeiten, auch vom Bundeskriminalamt, ja, der Verfassungsschutz, alle möglichen Leute, die da mit Informationen bringen. Und das muss vorher abgestimmt werden, damit wir am Tatort keinen Fehler machen. Wenn wir den nämlich dort machen, das ist nicht mehr irgendwie auszugleichen. Die Spuren sind dann entweder weg oder wir können einfach nicht weitermachen.
Herr Albrecht, Sie sind Institutsdirektor im Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin. Sie haben gesagt, 600 bis 700 Obduktionen im Jahr im Vorgespräch, liegen damit im oberen Drittel in Deutschland. Was ist denn Fiktion, was ist Realität? Wenn Sie sich den Münster-Tatort angucken, hat Professor Börnes Alltag mit Ihrem Alltag was zu tun oder ist das doch sehr weit voneinander entfernt?
Man kann natürlich in einer Filmszene sozusagen die Arbeit der Rechtsmedizin, die ja mitunter, wir haben das eben schon gehört, relativ kompliziert ist an so einem Tatortkomplex, natürlich nicht in so einen Tatort hineinstecken, wo man jetzt sagt, okay, jeder konzentriert sich, das muss natürlich auch filmtechnisch etwas darstellbar sein, das muss man auch sagen. Wir haben das eben gehört, wenn wir so einen Fundort haben, ein Fundort muss nicht immer Tatort sein, dann existiert dieser Fundort nur ein einziges Mal. Das heißt, wir müssen uns genau auf diesen Fundort konzentrieren. Und wenn man dann natürlich im Fernsehen jemanden mit Anzug und Kapuze und man erkennt gar nichts und das dauert da stundenlang, wie auch immer, ist das filmtechnisch nicht besonders günstig. Das ist so das eine. Die Arbeit an sich kann man in ganz groben Zügen, sagen wir mal, vergleichen. Aber um es mal Ihre Frage zu beantworten, nein, der Tatort im Fernsehen hat nur geringfügig was mit der Wirklichkeit zu tun.
Übrigens auch, was die kriminalpolizeilichen Arbeiten anbelangt. Ja.
Aber Sie sind
aber
ja
macht trotzdem Spaß.
Ja. Herr Albrecht, Sie sind ja als Mediziner und Wissenschaftler dem Tod sozusagen fast jeden Tag auf der Spur. Wie sieht denn der Alltag am Fundort und auch in Ihrem Labor dann aus?
Also im Grunde genommen ist ja die Rechtsmedizin oder Gerichtsmedizin, es heißt eigentlich Rechtsmedizin, ist auch ein ganz normaler medizinischer Beruf, ähnlich wie die Pathologie oder die Chirurgie oder wie auch immer. Das heißt, wir haben ein Institut, da gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kommen jeden Morgen zur Arbeit, haben ihr Büro, arbeiten Fälle ab, auch nach Aktenlage. Und das muss ich vielleicht auch nochmal betonen, es gibt nicht jeden Tag weißer Anzug und Flatterleine und Fundort und Tatort. Den gibt es auch mal. Ja, aber wir haben natürlich sehr, sehr viel anderes noch zu tun. Wir haben ein eigenes DNA-Labor, wir haben ein eigenes Alkohol- und Toxikologie-Labor und dergleichen. Wir beschäftigen uns auch viel mit Papier, das heißt also Aktengutachten, Behandlungsfehlergutachten, Klinikunterlagen auswerten, stapelvoll auswerten und durchschauen. Also das ist jetzt nicht immer nur der spannende Fundort, wie es im Fernsehen häufig suggeriert wird. Das ist ja auch normal, ja, dass das vielleicht ein bisschen anders dargestellt wird. Aber wir haben auch sehr, sehr viel am Schreibtisch zu tun. Was wir am Fundort machen, den gibt es natürlich auch. Klarerweise. Also, was Sie dann im Fernsehen auch manchmal sehen, mit so einem weißen Anzug, die Polizei ist mit dabei. Das hat ja einen Grund. Ja, wir wollen also keine eigenen Spuren legen. Ich könnte da auch so hingehen, wie ich Ihnen jetzt vor Ihnen stehe. Nur, ich habe nur wenig Haare auf dem Kopf, aber es reicht ein einzelnes oder ein anderes Haar irgendwie haben. Dann fragt man sich, wo das herkommt. Das heißt also, wir möchten möglichst keine eigenen Spuren dort legen. Und dann geht das im Grunde genommen los, immer in Zusammenarbeit mit der Polizei, mit der Kriminalpolizei, mit dem LKA, diesen Fundort in Anführungsstrichen abzuarbeiten, nach einem ganz gewissen Schema.
Das sieht wie aus?
Das Schema ist so, dass wir quasi zu so einem Fundort kommen und haben im Grunde genommen nicht die Aufgabe, den Tod festzustellen. Das ist sehr selten, weil wir sind meistens der zweite Angriff. Da war meistens schon ein Notarzt vor Ort und hat den Tod festgestellt. Sondern bei uns geht es darum, war an dem Tod, und das ist Sinn und Zweck der Rechtsmedizin, war an dem Tod derjenigen oder desjenigen irgendein anderer schuld? Ja, das ist die zentrale Frage. Das heißt, ein Beispiel wäre, wir werden von der Polizei zu einem Fundort gerufen, gucken uns die Leiche an, schauen uns die an, machen dort entsprechende Untersuchungen und stellen fest, ja, da spricht einiges, oder es ist offensichtlich vielleicht schon, für einen gewaltsamen Tod. Steckt ein Messer in der Brust, im Rücken, es gibt Würge- oder Drosselmale am Hals und dergleichen. Das heißt, wir sagen vor Ort, das sieht aus wie ein gewaltsamer Tod. Polizei ist immer mit dabei, Spuren sichern und dergleichen. Und dann kommt die zentrale Frage, können Sie sich vielleicht schon denken, wie lange ist denn der schon tot oder die? Das sind also unsere zwei zentralen Aufgaben. Das heißt, Feststellung eines möglicherweise gewaltsamen Todes, Zusammenarbeit mit der Polizei, diesen Fundort aufzunehmen. Ich sage immer, das forensische Auge schauen lassen. Es geht nicht nur dann um die Leiche an der Stelle, es geht auch um die Umgebung. Was ist denn in der Wohnung? Was ist in dem Wald? Was ist irgendwo? Jeder Fundort ist anders. Und dann schauen wir uns den Leichnam an und dann erheben wir am Leichnam bestimmte Parameter, die wir für die Todeszeitbestimmung dann benutzen. Und das müssen Sie sehr standardisiert machen, weil im Grunde genommen diese Ergebnisse, die Sie erheben vor Ort, quasi nicht mehr reproduzierbar sind. Das heißt, diesen Fundort gibt es an dieser Stelle nur einmal. Temperatur, Umgebung, Kleidung, Heizung an, Fenster auf, Tür auf. Das sind alles Einflussfaktoren, die im Grunde genommen auf die Todeszeitbestimmung Einfluss haben können. Und deswegen müssen wir es so genau machen. Die Parameter nachher auszuwerten, das ist ein anderes Thema. Das können Sie zu Hause oder im Institut am Rechner machen. Aber die Erhebung, das ist das A und O. Und das ist das Spannende. Sie müssen sich quasi vor Ort, egal wo, ob es in einer Riesenhalle ist, in einem Raum mit Steinfußboden oder in einem Gebüsch im Sommer mit ganz viel Hitze und ganz viel Insekten und Sie können sich kaum bewegen. Es ist völlig egal. Sie müssen die Parameter erheben und möglichst genau. Und das ist das Anspruchsvolle an der Sache.
Herr Wilhelms, Sie sind Chief Information Security Officer sowie technischer Leiter OpenHPI am Hasso-Plattner-Institut. Das kann man übersetzen wie Informationssicherheitsverantwortlicher.
Genau, das stimmt.
Sie haben jetzt nicht mit Leichen, Mördern, Totschlägern oder organisierter Kriminalität zu tun, sondern mit den Gefahren aus dem Internet, mit Cyberkriminalität. Worum geht es bei Ihnen?
Naja, Cyberkriminalität kann ja auch durchaus organisiert sein. Ne? Das ist ja gar nicht mal so unüblich. Bei mir geht es nur am Rande um Themen, die wir gerade so angeschnitten bekommen haben, um Forensik, um Ermittlungen. Bei mir geht es tatsächlich in erster Linie um die Verhinderung von solchen Vorfällen. Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter am HPI, die Studenten, die Professoren möglichst frei arbeiten können. Auf der anderen Seite sicherstellen zu können, dass da nichts passiert. Also, dass wir keine Systeme haben, die Schwachstellen haben, die von einem Angreifer ausgenutzt werden können, um dann Dinge zu tun, um Daten zu stehlen, um Identitäten zu stehlen, um uns einen Kryptotrojaner unterzujubeln und unsere Computer und Server zu verschlüsseln und uns dann zu erpressen, um die Rechner wieder freizugeben. Es geht in erster Linie um die Verhinderung. Es lässt sich nie alles ganz verhindern. Es gibt niemals hundertprozentige Sicherheit in der Cybersecurity. Und deswegen müssen wir natürlich auch wissen, wie gehen wir um mit der Situation, wenn was passiert. Wenn ein Security Incident auftritt, dann haben wir so einen Security Incident Management Prozess, können darauf reagieren und müssen dann natürlich auch als erstes herausfinden, was ist da passiert, wer hat da was wo gemacht, auf welchen Systemen, die miteinander verbunden sind eventuell, um dann herauszufinden, wie können wir es wieder rückgängig machen. Und wie können wir es für die Zukunft verhindern?
Wenn wir das mal konkret machen, Sie sind ja ein großes wissenschaftliches Institut und wir haben einen Hackerangriff, der auf Ihr Institut geht und vielleicht auch an Informationen von bestimmten Professoren, die bei Ihnen forschen und arbeiten, darauf aus ist. Was passiert dann? Also welche Art von Krisenkommunikation gibt es dann?
Naja, wir müssen es jetzt erst mal merken, das ist schon mal oft das Schwierigste. Ne? Ein cleverer Angreifer, gab es dutzende Fälle in der Presse in den letzten Jahren, der schafft es über Jahre unbemerkt in einem System, in einem Netzwerk sich einzunisten und ständig dort Daten abzugreifen und mitzulesen. Im Bundestag gab es was, in einem Berliner Gericht gab es einen schlimmen Fall. Und deswegen die erste Kunst ist, das zu bemerken. Dazu müssen wir dafür sorgen, dass zum einen vor allem die Nutzer sensibilisiert sind, dass die eine Ahnung haben, okay, hier könnte was schieflaufen. Das hier ist nicht normal. Wir müssen zusehen, dass wir Software einsetzen, die auf den Rechnern selber Untersuchungen vornimmt. Virenscanner, das klassische Beispiel, da gibt es aber auch noch mehr. Und wir können auch gerade in so komplexen Systemen, in Netzwerken, können wir Überwachungsprogramme benutzen, die ungefähr wissen, wie ist so das normale Verhalten in meinem Bereich. Und die beobachten ständig, was passiert hier, welche Rechner schicken wo was durch die Gegend an, welche Empfänger mit welchen Protokollen und so weiter. Und wenn wir da eine Abweichung messen, da gibt es auch heuristische Verfahren, da gibt es KI-Verfahren mittlerweile und so weiter, dann schlägt das System Alarm und dann müssen wir nachschauen, ist da tatsächlich was und gegebenenfalls dann tiefer einsteigen und rausfinden, was genau passiert da.
Tiefer einsteigen heißt, bei Ihnen gibt es auch forensische Untersuchungen,
richtig? Ja, das gibt es auch tatsächlich. Bei uns am Institut, wenn da was passieren würde, dann würde klassischerweise wahrscheinlich der Betroffene, einfaches Beispiel, ich habe meinen Virenscanner schlägt an. Dann rufe ich an bei der IT oder bei mir. Ich rufe nicht bei mir an, aber die Kollegin oder der Kollege rufen an. Dann freue ich mich schon mal und dann sage ich Ihnen, ziehen Sie bitte das Netzwerkkabel. Netzwerkkabel ist immer blöd, weil durch das Netzwerkkabel können halt eben Daten abfließen. Oder Angreifer können den Rechner steuern. Lassen Sie den Stecker aber drin. Das ist wichtig, weil ein cleverer Angreifer, der legt seinen Angriff so an, dass, wenn der Rechner aus ist, auch alle Spuren weg sind. Oft ist das, was zu finden ist, nur im Hauptspeicher. Wisst ihr selber, Rechner aus, Speicher leer. Und deswegen versuchen wir dann halt eben hinzugehen und von außen an diesen noch laufenden Rechner mit Diagnosewerkzeugen ranzugehen, also auch mit einem Netzwerkanalysegerät und schauen, funkt der irgendwo hin, was ich nicht erwarte. Wir versuchen dann den Speicher auf eine Festplatte zu schreiben, das Speicherabbild, um dann später schauen zu können, ist da irgendwas, was da nicht hingehört. Ja, und je tiefer man einsteigt, desto mehr Systemkomponenten man sich anguckt, desto komplexer wird die ganze Geschichte. Also letztendlich geht es darum, herauszufinden, ist da irgendwas, was da nicht hingehört und dann vielleicht mit viel, viel, viel Glück auch noch herauszufinden, wie ist das da hingekommen.
Und wer das dahin gebracht hat, da wollen wir später drüber reden. Erst nochmal zu Frau Bauer. Frau Bauer, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Tatortkommissarin Lena Odenthal so viel schießt, sei relativ unrealistisch. Damals, zum Zeitpunkt dieses Interviews, hatten Sie Ihre Waffe noch nie benutzt. Wie ist das heute und welche Kompetenzen brauchen Ermittler?
Ja, wir als Polizisten hoffen immer, dass wir die Waffe nie benutzen müssen. Und ich denke mal, 99% werden das auch in ihrer gesamten Dienstzeit nicht tun. Trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Mittel, um die Gewalt, das Gewaltmonopol des Staates eben auch durchzusetzen. Ja, und dass natürlich in Filmen viel geschossen wird, soll ja spannend sein. Ne? Trotzdem habe ich auch schon meine Waffe in meiner Dienstzeit gezogen, um damit zu drohen. Und das passiert natürlich sehr regelmäßig, um zu sagen, wer sagt hier, wie es lang geht. Ja. Also ich sehe das gerne so aus meiner Vita. Ich bin jetzt echt schon 40 Jahre Kriminalbeamtin. Ich komme aus einer Familie, die überhaupt keinen Polizeibezug hat. Denn ich wollte immer Polizistin werden. Ja. Und ich habe jetzt 40 Jahre hinter mich gebracht und sage heute noch, jeder Tag war für mich spannend. Und zwar deswegen stehe ich so für diesen Beruf, weil man immer was anderes machen kann. Ja. Das ist ja nicht Polizei sein, Polizist sein heißt nicht, ich mache eine Sache, sondern ich sage mal, für jeden Typ ist irgendwas dabei. Also jetzt in der Kriminalpolizei sage ich, wer gerne im Bereich der Wirtschaftskriminalität arbeitet, ja, hochkomplex, ja, mit Wirtschaftsreferenten zusammen, der gerne in den Akten wühlt, sage ich immer, und da die Zusammenhänge rauslesen möchte, das ist das eine. Der andere, der in der Fahndung die Täter jagen will auf der Straße und den ganzen Tag unterwegs sein möchte, oder wer eben in der Kriminaltechnik arbeiten möchte, sich spezialisieren möchte in einen bestimmten Technikbereich, der kann im Laufe seines Lebens, und ich sag mal, ich habe mit 18 angefangen damals, man weiß ja, also ich wusste jedenfalls damals noch nicht, was ich nun wirklich in meinem Leben endgültig machen möchte. Da kann man sich finden. Man kann überlegen, okay, das kann ich probieren, dann mache ich was anderes und das gefällt mir vielleicht besser. Und das finde ich total spannend. Und man kann sich, und das sage ich auch immer für alle Frauen und natürlich auch für die Männer, man kann eben sich auch in Führungsfunktionen weiterentwickeln. Also man bleibt, muss nicht nur, also wenn man das möchte, auch gerne, also eben vor Ort bleiben und an den Tatorten und was auch immer, bei den Akten bleiben, sondern man kann sich entwickeln. Ich leite jetzt einen Bereich mit 460 Mitarbeitern, also ich bin in einer absoluten Management-Position. trotzdem finde ich so wichtig, wenn man wirklich die Arbeit auch mal selber gemacht hat. Ja? Und diese Entwicklung, die finde ich, ist in der Polizei so mit einzigartig. Ja? Und wir sind insgesamt 17.000 Polizistinnen und Polizisten. Und ich sage immer, für jeden Menschentyp gibt es da einen Platz. Und man sieht Dinge, die kein anderer sieht. Ja? Das ist nicht immer das Schöne. Also man muss auch, glaube ich, ein bisschen was aushalten können. Wenn wir hier über Tatorte reden, dann ist es ja immer so, sieht man so an den, in den Filmen, so sehen die nicht aus. Ne? Viel Leid, viel Blut, misshandelte Kinder, vergewaltigte Frauen, die auch noch leben. Also ich finde immer, die Toten ist das eine, aber die sind halt tot. Aber die, die noch leben und schwer misshandelt sind, auch schwer. Also man muss, ja, man muss da rein in dieses Leid. Und für mich war das so, ich habe, als ich sehr jung noch war, war ich an einem Ort, da ist ein Mann verstorben, der aber normal verstorben ist, der konnte, wurde eben nur nicht der natürliche Tod erstmal bescheinigt. Und die haben 50 Jahre zusammengelebt und die alte Frau hat zu mir gesagt, bitte beten Sie doch mal mit mir für meinen Mann. Und wir waren so glücklich. Also da habe ich so, da konnte ich mich auch mit dem Tod auseinandersetzen. Ja? Also das ist eben auch was, was einem sonst im normalen Leben nicht so begegnet. Und ich habe da jetzt so eine ganz positive Einstellung zu, also wenn wir alle hoffentlich sehr lange leben wollen. Ich glaube, dass man sich persönlich in diesem Beruf unglaublich weit entwickeln kann. In ganz unterschiedlichen Szenarien, so wie ich es eben auch schon gesagt habe. Deswegen bin ich so ein großer Fan von diesem Beruf und hoffe immer, dass die jungen Leute, und sie kommen ja auch zu uns und sich dann auch bei uns wohlfühlen.
Und Sie haben gerade Nachwuchs aus der Lise-Meitner-Schule.
Genau, das ist natürlich das eine. Polizist werden ist das eine, aber man kann natürlich in der Kriminaltechnik auch bei uns von, sage ich immer, von außen reinkommen, indem man eben entweder Naturwissenschaften studiert oder auch andere Dinge. Also wir haben ja auch zum Beispiel Ballistiker, die ein Masterstudium gemacht haben. Aber wir haben jetzt gerade, habe ich letzte Woche einen begrüßt, einen ganz jungen Mann, der hier Abitur gemacht hat und die Ausbildung zum BTA. Und der hat die Stellenausschreibung bei uns gewonnen und arbeitet jetzt bei uns im DNA-Labor als technischer Assistent. Ja, da freue ich mich auch sehr. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, dass ich mir jetzt die schöne Schule angucken kann.
Herr Albrecht, mit Ihnen waren wir gerade zuletzt am Fundort. Dann geht es ja für Sie in der Regel vom Fundort ins Labor zur Obduktion. Was passiert da?
Genau, also es ist so, dass wir, wenn es sich jetzt beispielsweise um ein Tötungsdelikt handelt, wir unsere Arbeit vor Ort am Leichenfundort dann irgendwann abschließen. Also die Parameter, die zu erheben, die für die Todeszeitermittlung eine Rolle spielen. Dann kommt ein Bestattungsunternehmen und verbringt den Leichnam dann zu uns ins Institut. Es wird vor Ort am Leichenfundort schon organisiert, wie das Ganze weitergeht. Das heißt zeitlich. Sie haben das eben schon von Frau Bauer gehört. Da ist es ja nicht nur ein, zwei Personen oder Institutionen beschäftigt bei einer größeren Lage. Da sind ja etlichste Leute und etlichste Institutionen mit dabei und die müssen sie alle irgendwie koordinieren. So müssen wir auch unsere Sachen koordinieren. Das heißt also, der Leichnam, der kommt zu uns, es kommt dann die Kriminaltechnik zu uns und macht dort möglicherweise noch weitere Spurensicherung am Leichnam. Und dann erfolgt dann irgendwann die Obduktion bei uns. Obduktion oder auch Sektion genannt, das kann man sich aussuchen. Das ist quasi eine Leichenuntersuchung, wenn man so will. Die Leichenuntersuchung erfordert nach Strafprozessordnung in Deutschland immer die Öffnung aller drei Körperhöhlen. Das heißt, nachdem der Leichnam von außen angeschaut worden ist, die Kleidung beschrieben worden ist, also was kann man außen sehen? Man kann natürlich Außenbefunde sehen, wie blaue Flecke, Hämatome, man kann Schürfungen sehen, man kann natürlich auch möglicherweise Stich- und Schussverletzungen von außen beschreiben, kommt dann die innere Leichenbesicherung. Wenn es eine äußere gibt, gibt es natürlich auch eine innere. Was wir seit gut zwei Jahren in Potsdam im Institut haben, als eine von wenigen Instituten in Deutschland, ist ein eigener Computertomograph, ein CT, wenn man so will. Und dort werden die Leichen, nicht alle, aber die entsprechend in Frage kommen, auch einmal durchgescannt, weil wir dann eben einen entsprechenden vollständigen Datensatz dieses Leichnams haben und rekonstruktive Maßnahmen dann am Bild im Nachhinein noch machen können. Dann kommt die Leichenöffnung nach Durchführung des CT. Die beinhaltet, wie ich eben schon sagte, Eröffnung aller drei Körperhöhlen, Kopf, Brust und Bauchhöhle. Jetzt könnte man natürlich fragen, nun steckt da ein Messer in der Brust. Dem hat doch einer das Messer dort im Sinne eines Tötungsdeliktes dort in die Brust gesteckt. warum muss ich denn da den Kopf noch ausmachen? Die Todesursache ist doch klar. Ja, das könnte man dann vielleicht denken, aber wenn es dann in eine Verhandlung gehen würde, in eine Gerichtsverhandlung, dann könnte vielleicht die Frage kommen, ob es konkurrierende Todesursachen gibt. Vielleicht ein Gehirnproblem, ein Schlaganfall, bevor das Messer dort in den Brustkorb gelangt ist. Und um eben konkurrierende Todesursachen auszuschließen, erfordert es alle Körperhöhlen zur Eröffnung, Kopf-, Brust- und Bauchhöhle. Es wird dann der Leichnam eröffnet, die einzelnen Organpaketesysteme herausgenommen und dann entsprechend untersucht. Und wenn das dann erfolgt ist, dann ist die Obduktion fertig. Das ist jetzt wirklich die Kurzform. Und dann werden die Organe wieder zurückgegeben und in den Leichnam, der Leichnam verschlossen und nach Freigabe von der Staatsanwaltschaft eben vom Bestattungsunternehmen wieder abgeholt. Das ist so der Lauf der Dinge sozusagen. Nun gibt es natürlich auch Leichenfunde, wo es darum geht, wer ist das überhaupt? Sie können sich sicherlich vorstellen, es sind Leichen, werden auch Leichen gefunden, die mitunter schon Tage oder Wochen irgendwo in irgendeiner Situation liegen, der Wohnung oder vielleicht auch im Wald, dass man von außen gar nicht mehr eine Identifikation durchführen kann. Dann erfordert das noch zusätzliche Maßnahmen, indem wir dann Identifizierungsmaßnahmen durchführen, wie beispielsweise erkennen möglicherweise von bestimmten äußeren Auffälligkeiten wie Tätowierungen, die man, wo haben wir spezielle fotografische Verfahren, Infrarotfotografie, wenn das von außen nicht mehr sichtbar ist, die ja relativ speziell sein können, Tätowierungen bis hin zur DNA-Untersuchung, wo wir Vergleichsmaterial bekommen von Angehörigen, wenn es möglicherweise in die Richtung geht und die Kriminalpolizei ermittelt hat, das könnte ein Angehöriger sein. Oder der klassische Fall eines Zahnstatus, dass die Zahn, es haben ja viele Leute Zahnarbeiten, die beim Zahnarzt waren, und dann wird versucht seitens der Kriminalpolizei die zahnärztlichen Unterlagen zu bekommen. Sie kennen sicherlich diese Röntgenbilder, wo das ganze Gebiss dargestellt ist. Wer mal eine Zahnspange hatte, wird das wissen. Und dann kann man da entsprechend ableiten. Das sind solche einzelnen Methoden, die dort in Frage kommen können, in Kurzform.
Sie haben jetzt den CT für Leichen schon angesprochen. Diese sogenannten postmortalen bildgebenden Verfahren sind ja relativ neu. Warum macht man das heute?
Ja, nun könnte man ja sagen, ich habe doch den Leichnam, da gucke ich rein und gucke nach und schneide den Leichnam auf und schaue, was da los ist. Machen wir auch. Also es ist kein ersetzbares Verfahren. Ein CT ersetzt nicht die Obduktion, die ist gesetzlich vorgeschrieben. Also es gibt ja noch andere Facetten bei der Obduktion. Das ist einmal das Anfassen, die Haptik der Organe. Es ist quasi auch der Geruch, der eine Rolle spielt. Das können wir nicht alles mit dem CT erfassen. Aber warum ist das CT ein wertvolles, weiterführendes diagnostisches Tool geworden? Weil eben der Körper in Gänze vor der Obduktion gescannt wird. Und wenn wir beispielsweise einen Verkehrsunfall haben und führen dann die Leichenöffnung durch, dann kann es dazu kommen, dass eben die entsprechende Anatomie, bei jeder Obduktion wird die Anatomie quasi, wenn man so will, auseinandergenommen. Also die Verhältnisse der Organe beispielsweise, die Topografie der Organe zueinander. Und so haben wir nochmal in Gänze im CT quasi die Möglichkeit, den Leichnam vor der Leichenöffnung, vor Auseinanderbringen der topografischen Verhältnisse zur Untersuchung. Das heißt also Rekonstruktion, wo ging vielleicht der Stichkanal lang, wie war die Anfahrrichtung des Autos beim Zusammenprall und dergleichen. Das gibt also eine zusätzliche diagnostische Möglichkeit, ohne aber die Obduktion zu ersetzen.
Herr Wilhelms, Ihre Gegner sind ja jetzt mal platt gesagt die Hacker. Nun ist der Hacker nicht gleich Hacker. Ich habe von Ihnen gelernt, es gibt die Script-Kiddies zum Beispiel, es gibt auch den ethischen Hacker. Können Sie da für uns mal so ein bisschen differenzieren? Was für Gruppen von Angreifern gibt es da?
Ja, grundsätzlich ist Hacken halt eben einfach eine Tätigkeit, die im Prinzip eine ganze Menge Fachwissen, tiefes Fachwissen und auch eine ganze Menge Geduld erfordert. Deswegen um das mal von Anfang aufzugreifen, einen Hacker bei der Arbeit zu filmen, ist, glaube ich, noch weniger spannend als einen Kriminalisten oder einen
Gerichtsmediziner. Klingt aber immer ganz spannend.
Also. Es ist halt ein Typ, der vorm Rechner sitzt. Genau. Meistens keine Kapuzenpulli anhat. Also es gibt tatsächlich, also wir, es gibt so eine Art inoffizielle Klassifizierung von dem, wer so unsere Angreifer sind. Es gibt halt tatsächlich so den Hacker, den gibt es in Weiß, Grau und Schwarz. Und den Black Hat, den White Hat, den Grey Hat. Das ist wirklich jemand, der viel Ahnung hat. Das ist jemand, der Computersysteme und Programme auseinander nimmt, untersucht, Programmcode liest und versteht, was an diesem Programmcode falsch ist und ihm einen Angriff ermöglicht. Also zum Beispiel in ein Programm, in einen Computer einen eigenen Befehl einzuführen, der denn da ausgeführt wird. Und die machen das dann meistens so clever, dass das ein Befehl ist, der eine Tür nach außen aufmacht, eine Hintertür. So ein Hacker, der macht sowas nicht nur einmal. Wenn er so eine Lücke gefunden hat, dann schreibt er selber ein Programm, das die Lücke beim nächsten Mal dann automatisch ausnutzt. Und da kämen wir dann zu diesem Begriff Script-Kiddy. Das ist nicht despektierlich gegen das Alter gemeint. Das sind einfach Leute, die diese Programme, die die Hacker schreiben und auch ins Internet stellen, die findet man, wenn man gut genug sucht, einfach nur benutzen, ohne genau zu wissen, was passiert da, wie muss ich das anwenden, gegen welche Systeme kann ich das einsetzen. Die haben also nicht so das tiefe Wissen, sondern vielleicht ein bisschen ausufernden Spieltrieb. Und das ist tatsächlich auch der große Teil der Angriffe, die wir beobachten können, wenn wir uns Logs von unseren Servern anschauen zum Beispiel. Dann sind das so automatisierte Angriffe, die einfach ablaufen und eigentlich so gut wie nie zum Erfolg führen. Ja, und so ein richtig tiefgehender Angriff ist selten, erfordert viel Wissen und ist auch häufiger von Erfolg gekrönt. Nochmal ganz kurz zu diesem White Hat, Black Hat Ding. Der ethische Hacker, das ist der White Hat. Das ist jemand, der macht das als Sport. Der hat den Reiz, die Herausforderung, die Lücke zu finden, eine Möglichkeit zur Ausnutzung zu finden. Es gibt dann so ein Protokoll, an das halten sich diese Leute. Und das heißt Responsible Disclosure, also verantwortungsvolle Freigabe. Wenn die jetzt einen Fehler in Windows 10 finden, sagen wir mal, dann schreiben die Microsoft, die haben dafür spezielle Anlaufadressen, E-Mail-Adressen, Security-Ads, bla bla bla. Und dann sagen die hier, ich habe das gefunden. Im Anhang findest du ein Stück Code, das ist der sogenannte Proof of Concept. Das nutzt diese Lücke für euch aus. Ich gebe euch eine Woche, um zu reagieren. Und Microsoft reagiert dann und sagt, danke, cool, wir können das bestätigen, das stimmt. Bitte gib uns doch 4 Wochen Zeit, die Lücke zu schließen, bevor du das öffentlich machst. Und wenn alles gut läuft, dann bringt Microsoft innerhalb von 4 Wochen diesen Patch raus und alle Nutzer können sich den installieren und haben wieder ein sicheres System. Und dann mit so ein bisschen Kulanzzeit für die User, die nicht so schnell sind mit dem Updates installieren, darf der Hacker, der White Hat, darf die Sicherheitslücke veröffentlichen. Dafür gibt es Mailinglisten und Foren und so weiter. Und warum macht er das? Für die Kudos, für den Fame. Hier, ich war das. Es läuft nicht immer so gut. Nicht alle Hersteller reagieren. Nicht alle Hersteller reagieren in dem gesetzten Zeitrahmen. Und deswegen gibt es auch immer wieder Sicherheitslücken, deren Ausnutzung bekannt ist und die nicht geschlossen sind, auch über Jahre. Ja, dann gibt es noch den Black Hat, also den Hacker, der das Gleiche macht, ohne diese Responsible Disclosure zu machen. Also der findet auch diese Lücken, der schreibt auch die Exploits dafür, also die Ausnutzungswerkzeuge. Und was macht der mit denen? Entweder nutzt er die aus, um Daten zu stehlen, um jemanden zu erpressen, um Identitäten zu stehlen, oder der verkauft die im Darknet oder so. Oder arbeitet für ein staatliches Organ und dann geht sowas in den Bundestrojaner oder so. Also da sind auch solche Lücken drin, solche Ausnutzungen für solche Lücken, die es dann ermöglicht, mit diesen Werkzeugen kriminalistisch zu arbeiten.
Nun ist ja gerade unter jungen Leuten auch ein großes Thema Freizügigkeit mit Informationen in sozialen Netzwerken, also sei es jetzt Twitter oder Instagram oder was auch immer. Wie sehen Sie das als sozusagen professioneller Informationssicherheitsverantwortlicher? Dazu gehört ja die Internetsicherheit, die Frage, wie bewege ich mich sicher im Internet, wie kann ich Gefahren aus dem Internet abwehren? Wie beobachten Sie das, was Leute heute alles ins Netz stellen?
Ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Mein soziales Netzwerk war noch Facebook, das ist ja heute nicht mehr so das Ding. Ich würde sagen, man fährt ganz gut damit, wenn man sagt, ich veröffentliche im sozialen Netzwerk nichts, was ich nicht auch jedem dahergelaufenen Menschen auf der Straße erzählen würde oder auf dem Marktplatz laut rausschreien würde. Warum? Da gehen wir jetzt in den Bereich Identitätsdiebstahl und Passwortsicherheit. Wenn ein Angreifer, wenn ein Hacker von außen meine Identität annehmen will, dann braucht er meinen Benutzernamen und mein Passwort für eine bestimmte Anwendung. Wie kommt er da hin? Der klassische Angriff auf ein Passwort ist Passwort-Cracking-Attacke. Das ist nichts weiter als stumpfes Durchprobieren. Der probiert einfach alle Kombinationen durch, bis dann irgendwann der Login grün wird und er drin ist. Das dauert, wenn das Passwort lang ist, natürlich ziemlich lang. Deswegen ist der nächst cleverere Ansatz zu sagen, okay, ich benutze ein Wörterbuch für meine Passwortrateversuche. Es gibt halt Wörterbücher im Internet, die enthalten so die 2 Millionen gebräuchlichsten Passwörter in der Reihenfolge der Häufigkeit. Klappt schon mal in einem Großteil der Fälle. Wenn das Ganze noch ein bisschen cleverer wird, dann benutzt der Angreifer ein personalisiertes Wörterbuch. Dann schaut er halt eben in den öffentlich erhältlichen Informationen über sein potenzielles Opfer nach. Was finde ich über den raus? Finde ich das Geburtsdatum raus? Finde ich den Namen der Katze raus? Finde ich die Lieblingsfilme raus oder Serien und so weiter? Und aus diesen Informationen kann er halt eben ein personalisiertes Wörterbuch craften. Also wenn ich auf Star Wars stehe, dann gibt es ein Wörterbuch mit allen Ortsnamen und Charakternamen und Raumschiffbezeichnungen und so weiter aus Star Wars. Je mehr Informationen ich über mich preisgebe, desto mehr Informationen gebe ich einem Angreifer, um die gegen mich auszunutzen. Passwortattacken sind dann nur ein Aspekt. Es gibt auch so Social Engineering-Angriffe, bei denen ich selber und nicht mein Computer das Ziel bin und ein Angreifer dann mit Informationen über mich so ein gewisses Vertrauensverhältnis vorgaukeln kann. Also er weiß schon was über mich, vielleicht ist er tatsächlich jemand, der auch mehr über mich wissen darf. Deswegen würde ich da immer zur Vorsicht raten. Und dazu ein gutes Passwort zu wählen, lang, immer lang, 15 Zeichen.
Frau Bauer, die Technik schreitet voran, vermutlich auch bei Ihnen im Kriminaltechnischen Institut im Landeskriminalamt in Berlin. Sie haben mir im Vorgespräch von der sogenannten Tatort-App erzählt. Was ist das?
Genau, also Kriminaltechnik sagt das Wort schon. Wir sind in einem ständigen Prozess und das natürlich in allen Gewerken, die wir so haben. Da sind wir auch international unterwegs, um zu gucken, was machen andere schon, was passt zu uns und so weiter. Also das ist unser tägliches Geschäft, uns weiterzuentwickeln. Es geht halt darum, wir haben früher und auch in Teilen heute noch am Tatort natürlich in der Dokumentation schon mit Technik gearbeitet, also mit der Fotografie, mit der Videografie, jetzt eben auch mit Drohnen zum Beispiel. Aber ich sag mal, der wirkliche Tatortmitarbeiter, der steht da mit seinem Klemmbrett, sage ich immer so schön, und dann zeichnet der mal die Räume mal grob auf und sagt dann, da sind die wichtigen Spuren und so weiter, um sich erstmal so einen Überblick zu verschaffen. Ne? Und so eine Tatort-App wird jetzt entwickelt, die auch bundesweit eingesetzt werden soll, die eben das alles automatisiert. Ja? Also die eben auch mit Smartphone, mit Tablets und so weiter am Ort schon mal den Grundriss, ich sag mal, das meistens ja Wohnung aufnimmt, schon, dann kann man kurz bezeichnen, welche Räume sind es, und dann können auch zeitgleich die Mitarbeiter in den Räumen die Daten schon in diese Tatort-App zusammenführen, sodass dann sehr schnell, und das ist ja das, wir sind ja eine Servicedienststelle für alle, die jetzt die kriminalpolizeilichen Fälle aufklären, dass wir so schnell wie möglich denen eine Unterlage geben, um weiter ermitteln zu können. Das ist also jetzt so eins, was gerade in der Bearbeitung ist, und das aber eben mit einem bundesweiten Ansatz, weil das ist eben genau auch das, was wir auch langsam überwinden müssen. Polizei ist Ländersache, das wird auch höchstwahrscheinlich immer so bleiben, aber wir müssen in der IT ein System haben. Und das haben wir halt immer noch nicht. Also wir sind da mit Schnittstellen und so weiter ganz aufwendig unterwegs. Klappt auch nicht immer an allen Stellen. Und das ist jetzt nennt sich Polizei 2020. Also sind wir schon wieder ein bisschen zurück, aber man hat schon eine Weile vorher begonnen, das war auch sehr ambitioniert, diese Zahl, dass wir bundesweit eine einheitliche IT-Technik haben, und dann kann man genau sowas auch einsetzen, ne? Um eben auch da Daten einzuführen aus der Fotografie, aus der Videografie, von den Drohnen, die Vermessungsdaten, ne? Wir können ja jetzt auch sehr aufwendig mit 3D-Scannern die Tatorte wirklich 360-Grad-mäßig vermessen und eben auch uns im virtuellen Raum denn aufhalten. Was für uns eben wichtig ist, damit wir auch einem Richter, damit der sich, der war ja nicht am Tatort, ja, und Fotos ist das eine, aber sich in so einem virtuellen Raum zu bewegen, ist dann was anderes. Und eben auch teilweise, also ich sag mal, dieses Gefühl, was ist da passiert, aufzunehmen. Mhm.
Führt das denn zu einer besseren Aufklärungsrate?
Natürlich können wir mit immer verbesserter Technik immer besser aufklären. Also ich nehme mal jetzt das Beispiel, wir haben ja erst seit gar nicht so langer Zeit die dritte Spurenart, die uns ausreicht, um direkt zum Täter zu führen. Was meine ich damit? Das ist einmal, also wir haben vor über 100 Jahren mit der Daktyloskopie, also mit den Fingerabdrücken angefangen. Und da haben wir eine Riesensammlung bundesweit von Leuten, die eben irgendwann mal Straftaten begangen haben, wo wir gucken können, ist dieser Fingerabdruck von diesem Tatverdächtigen. Und dann brauchen wir gar keine weitere Ermittlung, sondern haben den Täter. Also ich sag mal, ich mach's mal ein bisschen platt. Genauso, dann kam die DNA dazu. Und jetzt ganz frisch oder relativ frisch die Gesichtserkennung. Ja, da geht es auch, wir haben... Alle packen ihre Gesichter ins Netz, ja, und da haben wir natürlich auch digitale Spuren, die diese Gesichter darstellen, und dann können wir mit einem Vergleich der Gesichter mit den erkennungsdienstlichen Behandlungen, also mit den Daten, die die Täter dann bei uns abgeben müssen, vergleichen, und dann kommen wir direkt zum Täter. Also diese technischen Entwicklungen, da können wir besser aufklären mit, ja. Und mit einer perfekten Dokumentation können wir eben auch Dinge, die im Nachhinein erst wichtig werden, das ist ja nicht immer alles, stellt sich sofort dar, können wir das viel besser nachvollziehen. Und auch wir selber, also wir haben ja auch professionelle Fotografen, die bei uns arbeiten und die Tatortarbeit unterstützen in der Dokumentation. Die machen hunderte von Bildern von so einem Tatort. Aber trotzdem ist manchmal nicht genau das drauf, was wir vielleicht 5 Wochen später dann doch besser sehen müssen. Ja? Und da übrigens hat die Technik sich ja auch wahnsinnig verändert. Ich komme noch aus einer Zeit, wo wir mit Filmen gearbeitet haben. Da haben wir noch mit Mittelformat gearbeitet, damit wir eben auch Dinge rausvergrößern können. Ne? Und wir haben jetzt natürlich auch wunderbare Technik, wo wir also auch wirklich den letzten Zigarettenstummel irgendwo in der Ecke, der eigentlich vorher gar nicht wichtig war, dann auch sehen können. Ne? Und das ist manchmal tatentscheidend, vor allen Dingen eben auch nachher vor Gericht, damit wir das beweisen können.
Herr Wilhelms, ich glaube, Sie wollten dazu
was sagen. Ja, ich sehe immer alles so aus der Informatiker-Sicht, mit der Informatiker-Brille. Bei dieser Tatort-App, da kam mir so der Gedanke, und ich wollte Sie fragen, ob Sie in diese Richtung auch denken. Denken Sie auch in Richtung so Unterstützungssysteme? Also wenn ich jetzt als Tatortermittler vor Ort bin und gebe dann so meine Merkmale ein und dann stellt irgendwie eine KI fest, bei vielen Tatorten, in denen ich ähnliche Merkmale hatte, waren auch das und das und das wichtig.
Das wird dann sozusagen im Nachhinein von den Ermittlern gemacht. Mhm. Also wir sind auch mit der künstlichen Intelligenz mit dabei, also schon auch was Fingerabdrücke anbelangt. Das ist aber auch was sich auch langsam erst entwickelt. Aber das ist dann auch für den Tatort nicht wirklich so entscheidend, sondern wir geben dann sozusagen unsere Daten dann an die Ermittler und die sehen ja das Große und Ganze. Ne? Also wir müssen ja mal sagen, die kriminaltechnische Arbeit vor Ort ist ja nur ein Baustein. Ne? Die Kriminalistik hat ja noch viele andere Möglichkeiten, Täter zu ermitteln. Ne? Also sind wir ja nicht nur. Und da sammeln dann und da kommen dann auch diese Informationen zusammen. Mhm. Aber wir arbeiten noch nicht täglich mit der KI. Also das ist das kommt aber.
Ja, nee, klar, das ja. wäre natürlich auch eine Zukunftsmusik. Ich habe jetzt auch naiv gedacht. Ne?
Ja, also nee,
Motto, nee, du das hast ist jetzt hier eine Vase da und ein Aschenbecher da. Schau doch mal unter den Teppich. Genau. Keine Ahnung. Also
das ist natürlich auch so, wenn man sich also gerade die Mordzahlen oder sagen wir die Tötungsdelikte anschaut, dann sind fast alle Taten Beziehungstaten. Ne? Ich sage ja immer, also die größte Wahrscheinlichkeit, umgebracht zu werden, ist von dem eigenen Partner. Ne? Also rein statistisch ist das eindeutig in der häuslichen Gewalt oder eben in anderen Beziehungen. Ja? Also dass wir wirklich diese Tat haben, wo völlig, also wo keiner weiß, was ja eigentlich passiert ist. Das ist eben auch sehr selten. Und das sind auch die Fälle, an denen wir, da ist eben die Tatortarbeit das Allerwichtigste. Ja? Weil sowas aufzuklären ist dann eine große Nummer.
Herr Albrecht, Sie sind schon ein paar Jahre Rechtsmediziner, sind heute in Potsdam am Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin, leiten das, waren vorher in Hannover. Sie haben in Ihrem Leben schon sehr viele Leichen gesehen, sehr viele Obduktionen durchgeführt. Gibt es da eigentlich Fälle, die Ihnen heute noch im Gedächtnis sind oder verschwimmt das alles so ein bisschen?
Also ist im Grunde genommen so, wenn Sie täglich in irgendeiner Form mit Untersuchung von Leichen zu tun haben. Dazu, das setze ich jetzt mal in Klammern, das muss ich dazu noch erwähnen, unterscheidet uns vom Pathologen, dass wir in der Rechtsmedizin tatsächlich auch Patienten untersuchen, das heißt in Krankenhäusern Zustand nach Schlägerei, Sexualdelikt und so weiter. Das unterscheidet uns vom Pathologen. Wir sind ja kein Facharzt für Pathologie, wir sind Facharzt für Rechtsmedizin. Das ist ein komplett anderes Fach. Ja, aber wir haben natürlich ein großes Spektrum. Wir haben viele Untersuchungen. Wir obduzieren quasi täglich. Ja? Und wenn Sie da natürlich Fälle haben von aufgefundenen Personen, wo es um diesen Aspekt der sogenannten Sicherheitsuntersuchung geht. Das heißt, es wird jemand in einem Mehrfamilienhaus gefunden, der Briefkasten war ein paar Tage nicht geleert. Eigentlich ist er immer geleert und eigentlich kommt er immer zum Brötchen holen. Das hat er jetzt aber nicht gemacht. Und dann guckt irgendwann mal irgendeiner und dann wird die Person leblos gefunden, tot und wird dann eben entsprechend untersucht. Und wenn dann eine Untersuchung stattfindet, nochmal, ich habe das vorhin schon gesagt, ist an dem Tod desjenigen oder derjenigen eine fremde Person schuld? Und das ist nicht der Fall, jedenfalls nach unserer Untersuchung nicht und auch im Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen. Dann ist der Fall abgeschlossen und dann haben Sie diesen Fall relativ schnell auch wieder vergessen aus dem eigenen Gedächtnis. Das ist natürlich anders, wenn Sie Fälle haben. Es wurde vorhin angesprochen, der Breitscheidplatz in Berlin. Solche Fälle, sowas gibt es natürlich in jedem Institut in Deutschland in anderer Form ein-, zweimal im Leben auch, ja, in einem beruflichen Leben. An sowas erinnern sich natürlich. Und wenn es natürlich auch Fälle sind, die eine doch Tragik haben, weil letztendlich muss man sagen, wir Rechtsmediziner sind ja auch nur Menschen. Ne? Ich bin Familienvater, habe Kinder und so. Und wenn man das dann so mitnimmt und wenn dann, also ich kann mich noch, das ist Jahre her, ja, dass ein Vater seine Kinder alle getötet hat in seinem Haus, ja. Wo das Älteste, meine ich, damals 12 war oder so etwas. Gut, da erinnern Sie sich noch an die Tatortarbeit. Dann erinnern Sie sich daran, wie lange das gedauert hat. Da erinnern Sie sich, woran die gestorben sind. Ja? Da erinnern Sie sich wahrscheinlich mehr dran und besser dran, als die Obduktion, die Sie vielleicht von einem in einer Wohnung aufgefundenen Leichnam vor 2 Wochen gemacht haben. Das ist aber auch ganz gut, dass Sie sich daran nicht mehr erinnern, weil das können Sie nicht alles mitnehmen. Wenn Sie, was man wirklich in der Rechtsmedizin lernen muss, und das haben wir vorhin auch schon gehört, Sie dürfen Sachen nicht mitnehmen. Sie müssen irgendwo Ihre emotionale Grenze setzen. Und das Wichtige an der Stelle ist, den Fall abzuarbeiten. Denn die Fragen kommen hinterher. Von der Polizei, von dem Staatsanwalt, den Staatsanwalt oder vom Gericht. Und da müssen Sie Ihre Untersuchung fertig haben und da müssen Sie sie erklären können. Ja? Und wenn man das mal auf eine andere Ebene herunterbricht, es gibt ja nun den ärztlichen Beruf derer oder derjenigen, die quasi kurativ tätig sind. Ärzte und Ärztinnen, die heilen. Chirurg, Allgemeinarzt, Internist, Urologen. Ja? Sowas in der Art. Das heißt also, die haben natürlich auch schwerstkranke Patienten mitunter überbringen von Krebsdiagnosen und dergleichen. Das ist auch nicht einfacher. Ein ärztlicher Beruf hat immer so seine Seiten, die nicht ganz einfach sind. Und wir haben natürlich eigentlich immer mit Gewalt und Leid zu tun. Das ist ganz klar. Das ist unser Beruf in der Rechtsmedizin. Aber auch da muss man einen gewissen Mechanismus entwickeln im Laufe der Zeit, dass man das nicht mitnimmt. Aber es schützt natürlich nicht davor, dass man sich an sehr außergewöhnliche Fälle tatsächlich erinnert.
Sie hören Treffpunkt Wissenswerte, eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Auf dem Podium heute Susanne Bauer, leitende Kriminaldirektorin am Kriminaltechnischen Institut im Landeskriminalamt Berlin. Professor Knut Albrecht, Institutsdirektor im Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin. Und Christian Wilhelms, Chief Information Security Officer sowie technischer Leiter Open HPI am Hasso-Plattner-Institut. Ich würde das Podium jetzt gerne öffnen und fände es klasse, wenn die Schülerinnen und Schüler Fragen hätten. Sie können sich einfach melden und dann zu einem der beiden Mikrofone gehen und gerne eine oder auch mehrere Fragen stellen. Ja, bitteschön.
Meine Frage gilt dann Herrn Professor Albrecht. Und zwar habe ich letztens einen Beitrag gelesen, dass jeder zweite Mord unentdeckt bleibt, weil die nicht an die Gerichtsmedizin, also an die Rechtsmedizin gehen. Also, und die Studie war relativ alt, würde ich sagen. So, haben Sie dazu ein Statement?
Das ist zugegebenermaßen eine sehr gute Frage. Und diese Frage, die kommt jetzt nicht nur aktuell und jetzt von Ihnen, dass diese Frage, die durchzieht viele Jahre schon, nicht nur die Presse, sondern auch das allgemeine Denken in der Gesellschaft. Das heißt also, ein Tötungsdelikt mit einem, ich sage immer, das Messer in der Brust oder mit irgendwelchen anderen Gewaltformaten, die man so sich vorstellen kann, die sind klar. Es geht vielmehr darum, die Fälle als mögliches Fremdverschulden oder Tötungsdelikt herauszufinden, wo es eben nicht so klar ist. Ja? Was nicht so offensichtlich ist. Was fällt einem denn da ein? Also beispielsweise eine unkorrekt durchgeführte Leichenschau. Das heißt also, wenn man sich das Setting mal klar macht, ich hatte gesagt, dass wir aus der Rechtsmedizin der zweite Angriff sind, ärztlicherseits. Ja? Den Tod stellt jemand anders fest, Hausarzt, Taxinotdienst, Rettungsdienst, wie auch immer. Und da kommt es auf die sorgfältig durchgeführte Leichenschau an, wo man zugegebenerweise auch mal was übersehen kann. Ja? Das heißt, es ist auch kein Vorwurf, aber deswegen ist es sehr wichtig, wir bilden eben auch entsprechend die Ärztinnen und Ärzte aus. Wir legen beim Medizinstudium schon sehr großen Wert darauf, dass man genau auf diese Fälle abzielt. Aber auch in der weiterführenden Denke einfach, woran könnte jemand noch immer verstorben sein? Immer dieses Wort, ist da jemand anders dran schuld? Was ist denn, wenn beispielsweise jemand verstirbt, weil er bettlägerig war, weil er im Wachkoma gelegen war, weil er wie auch immer pflegebedürftig war, weil er vor einem halben Jahr einen Verkehrsunfall hatte, wo ein anderer dran schuld war. Deswegen war er in der Lage. Ja? Da muss man immer noch mittelbar drüber nachdenken, dass ob er mittelbar kausal eben an diesem Unfall stirbt. Und wenn man dann auf der Todesbescheinigung oder dem Totenschein einen natürlichen Tod ankreuzen würde, dann ist das eben außerhalb der Polizei und außerhalb der Justerei und außerhalb der Rechtsmedizin. Oder Pflegefehler, ärztliche Behandlungsfehler und so weiter. Es geht nicht nur immer um das Messer im Rücken. Ja? Es geht auch um so ein bisschen anders nachdenken. Also Stichworte, sorgfältig durchzuführende Leichenschau und beispielsweise auch mittelbare Kausalitäten erkennen. Das sind die großen Dinge, die immer wieder eine Rolle spielen und wo wir regelmäßig auch die Kolleginnen und Kollegen schulen. Vielen Dank für die Frage.
Frau Bauer, Sie haben auch noch eine Antwort auf den jungen Herrn.
Ja, das ist ja das eine, dass Ärzte vor Ort auch nicht, also öfter nicht so im Alltag mit Leichen zu tun haben. Ich kann mich noch sehr gut an einen Fall erinnern, wirklich starke Verwesungserscheinung, Madenbildung, also wirklich, er war wirklich tot, ja, das konnte man riechen und sehen. Aber der Bereitschaftsarzt, der kam, der hat zu mir gesagt, ich bin Augenarzt und ich habe seit 30 Jahren keine Leiche gesehen und bitte nicht und also so. Und dann hat er, aber da war natürlich ungeklärt und dann haben wir ja weitergearbeitet. Aber das sind so Dinge, das ist das eine. Aber dann hat es auch mit der Polizeiarbeit zu tun. Es ist ja so, ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ich dachte, es ist nur ein Zufall, dass wir gemerkt haben, dass das ein Tötungsdelikt ist. Denn ich kam an den Ort, da lag der Herr war 85 Jahre alt, ja. Die Feuerwehr und der Notarzt hat eben ungeklärt geschrieben, weil die kannten den nicht und dann kommt eben nochmal die Polizei und klärt das auf. So, und der lag angezogen auf seinem Bett und war tot. So, und da war die Tochter da und hat gesagt, wissen Sie, mein Vater war so penibel, niemals wäre der angezogen, auch wenn dem das noch so schlecht gegangen wäre und kurz vor seinem Ende hätte der sich aufs Bett gelegt. Das macht er nicht, sondern dann wäre der auf den Boden gegangen. Meinem Vater ist was passiert. So, und da, es war nichts zu sehen, keine Einbruchsspuren, gar nichts. Ich habe dann entdeckt, also so ein Klassiker, einen kleinen blauen Fleck hier an der Hand, das sind diese Abwehrfall, also dieser Schutz, den man macht, wenn man irgendwie angegriffen wird. Letztendlich ist der wirklich durch ein Kissen erstickt worden. Aber dadurch, dass der eben auch schon relativ alt war, hat er sich weder doll gewehrt, konnte der gar nicht mehr, war eben auch schon schwach. Und das sind so die Fälle. Und da habe ich es jetzt mal, haben wir das bemerkt und hatten auch ein Gespür. Wissen Sie, das ist auch oft einfach ein Gespür, was man haben muss. Aber natürlich, wir sagen, das Dunkelfeld bei Tötungsdelikten wird immer ziemlich hoch sein, ja, weil es ist, kann eben auch ja, durch Zufälle, aber eben auch perfide durchgeführt. Ja. Also ich möchte nicht wissen, was in Pflegeheimen los ist und eben in Familien insgesamt. Ein schwieriges und aber tolles Thema, ja, um sich das mal anzugucken.
Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte.
Meine Frage geht an Frau Bauer.
Ja.
Ich bin tatsächlich auch interessiert an im Kriminallabor, möchte selbst in die Richtung arbeiten. Mhm. Und jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass es dann extra ein Labor für DNA gibt. Wenn man im Internet recherchiert, was für Berufe man da machen kann, dann sieht man immer nur, dass es in die verschiedenen naturwissenschaftlichen Richtungen geht, aber man weiß nie genau, was für Bereiche getrennt voneinander sind.
Es ist so, wir haben, also das DNA-Labor ist ja so irgendwie in aller Munde, da arbeiten eben BTAs, aber eben natürlich auch Molekularbiologen, Humanbiologen, alles Mögliche. Also wir haben getrennt die Arbeit in Sachverständigentätigkeit, ja, also die dann auch die Gutachten schreiben und so weiter, und dann die reine Arbeit im Labor. Ja, da haben wir sozusagen einen technischen Assistenten, hier von Ihrem ehemaligen Mitschüler, der jetzt bei uns angefangen hat, der jetzt in diesem Bereich arbeitet. Aber Sie können natürlich, also wir haben auch promovierte Biologen, Toxikologen, Chemiker bei uns. Also man kann eben in unterschiedliche Bereiche naturwissenschaftlich arbeiten. So, DNA ist das eine. Dann haben wir einen ganz großen Bereich der Toxikologie, also alles, was rund um Rauschgift, um Gifte allgemein anbelangt, die sich eben genau mit diesen Sachen, das sind eben meist Chemiker, die sich dann in dem Bereich Toxikologie entwickeln. Auch da haben wir wieder die Sachverständigen, ja, die halt Gutachten schreiben, die das vor Gericht auch vertreten müssen, die eben auch die technischen Assistenten beaufsichtigen, dass sie da die gute Zuarbeit bekommen, und eben auch wieder chemisch-technische Assistenten. Dann haben wir allgemeines Chemielabor, die machen Brandschuttanalysen, Lackuntersuchungen. Ja, also wenn wir über diese schweren Verkehrsunfälle sprechen, um zu gucken, wer hat da welches Auto beeinträchtigt, wo ist der Lack abgeplatzt und wo nicht und wo kommt das Auto her. Also auch sowas. Also es geht in diese Chemie. Dann haben wir Biologen, ne, da geht es, also diese Madengeschichte ist ja immer so schön, aber die haben wir natürlich, also wir hatten in Berlin, glaube ich, erst einen
schön
Fall.
Schön ist relativ.
Schön, in Anführungszeichen, eher interessant, sagen wir mal so. Aber wir untersuchen eben Bodenproben, wir untersuchen eben auch die Pflanzensubstanzen, jetzt zum Beispiel bei BTM-Plantagen, ja, weil jede Haschischpflanze hat ja einen anderen THC-Gehalt und so weiter. Ja. Also das ist ganz vielfältig. Wir haben Physiker, die Glasuntersuchungen machen, Physiker, die Schmauchuntersuchungen machen. Also wir haben auch Raster-Elektronenmikroskope. Also wir sind auch absolut professionell ausgestattet bei uns. Ja, das ist jetzt ja mal das ganz Grobe, was, wenn Sie jetzt in die Naturwissenschaften gehen. Ja, und wir haben auch Textilingenieure zum Beispiel, also alles rund um die Fasertechnik, auch ein unheimlich spannendes Thema. Weil wir ja zum Beispiel, wenn wir Leichen abkleben, eben auch da sind, haben Fasern auch, ist ein ganz wichtiger Spurenwert, ne? Aber das wäre mal so ganz grob. Aber wenn Sie da Näheres wollen, können Sie gerne mich auch anrufen und ich kann Sie da mit unseren Spezialisten verbinden oder wir reden auch mal. Also ganz vielfältig. Sie können eben auch wirklich bis zur Promotion dann sich entwickeln und dann zu uns kommen.
Vielen Dank.
Bitte. Vielen Dank für die Frage. Herr Albrecht, bei Ihnen werden nur die Rechtsmediziner gesucht oder wer arbeitet am Landesinstitut noch? Was gibt's da sonst noch für Berufsbilder?
Na gut, also den Kern kann man, wenn man jetzt so sagen will, bilden dann tatsächlich die Ärztinnen und Ärzte, das ist klar. Aber ich hatte ja schon anfangs erwähnt, dass wir auch Labore haben. Das heißt, wir haben ein DNA-Labor, Identifizierung und Vaterschaften und dergleichen, die wir da entsprechend durchführen. Dort arbeiten natürlich auch medizinisch-technische AssistentInnen. Die sind alle aus dem, ja, alle MTAs, wenn man so will, aus von ihrer Ausbildung her. Wir haben jetzt mit dem CT natürlich, wir machen das jetzt so selber, wir Ärztinnen und Ärzte, aber da ist es perspektivisch auch so, dass ich da möglicherweise auch eine RTA dann entsprechend vielleicht auch mal anstellen möchte. Aber im Grunde genommen haben wir die Bedienungsfelder DNA-Labor, Alkohol- und toxikologisches Labor, wo wir ganz klar die entsprechenden Berufszweige auch brauchen.
Herr Willems, und Sie suchen den Hacker, der mal die Seite wechseln will.
Informatiker, ja klar, nein. Tatsächlich komme ich da so aus meiner Forschungsarbeit in frühen Jahren ein bisschen her. Tatsächlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir Awareness schaffen, also wie können wir Leuten beibringen, mit Angriffen umzugehen. Und eine Maßgabe war da, die müssen einfach wissen, wie so ein Angriff funktioniert. Ja, und es vielleicht auch mal selber ausprobiert haben, in einer isolierten Umgebung. In der Regel, wenn man Informatik studiert, dann hat man die Möglichkeit, in den meisten Informatikstudiengängen auch Dinge zu erfahren, die ganz dediziert so Richtung Cybersecurity gehen, Internetsicherheit, Kryptographie, Verschlüsselungsverfahren und solche Sachen. Eine gute Erkenntnis in Betriebssystemen sind für den Bereich sicherlich ganz wichtig. Netzwerktechnologie im Allgemeinen, Computerkommunikation. Wir am HPI haben aber tatsächlich auch einen dedizierten Masterstudiengang Cybersecurity. Also es kommt jetzt auch immer mehr auf, dass man wirklich ganz gezielt in diese Richtung ausbildet. In der Forensik, in der Computerforensik, wenn man dann nochmal so eine Stufe tiefer eintaucht, da gibt es dann auch nochmal Spezialisten aus anderen Bereichen, tatsächlich wahrscheinlich Elektrotechniker, die zum Beispiel dann so eine gelöschte Festplatte oder eine gelöschte SSD versuchen wieder zu rekonstruieren, einzelne Bits wiederherzustellen, die gelöscht wurden, oder tatsächlich Schichten aus Chips abtragen und da eventuelle Überreste von Informationen zu rekonstruieren. Also nicht nur Informatiker.
Gibt es noch Fragen? Wir haben noch Zeit. Da vorne. Gerne ans Mikrofon, relativ dicht dran.
So, ich stelle mich einmal vor, mein Name ist Emrecan Karaahmetoğlu. Ich mache eine Ausbildung zum BTA, bin 24 Jahre alt. Und meine Frage richtet sich an Frau Bauer. Der Breitscheidplatz wurde ja gerade erwähnt, schon einige Male. Und meine Frage wäre, woran macht man das denn aus bei solchen Anschlägen, die sowohl rechtsradikaler Natur sind oder auch religiös begründet sind, dass da diese Begründung der Grund ist oder dass psychologische Probleme dabei eine Rolle spielen. Und spielen dabei auch Vorurteile bezüglich Migrationshintergrund oder sonst was, vielleicht von seitens der Beamten oder auch im Labor oder sonst was, eine Rolle?
Ja, großes Thema, Racial Profiling, ja, auch in der Polizei natürlich. Ich sage, ich bin jetzt schon so lange dabei, dass ich, glaube ich, wirklich auch da zu einer Einstellung habe. Wir werden natürlich nicht jeden Polizisten dazu bringen, dass wir alle gleich denken und alle sagen, wir haben nicht unsere Vorurteile oder unsere Ideen im Kopf, wie so ein Leben funktionieren kann. Das ist ein Thema, da können wir stundenlang drüber diskutieren. Ich habe dazu auch, als ich Leiterin der Prävention der Polizei war, das waren natürlich viele auch Podiumsdiskussionen, die ich dazu geführt habe. Wichtig ist es, dass die Polizei selber sich von solchen Dingen komplett distanziert. Ne? Wir machen ganz viele Fortbildungen für alle Kolleginnen und Kollegen zum Thema interkulturelle Kompetenz. Wie gehe ich mit den Dingen um, die ich halt täglich erlebe? Sie müssen halt sich auch vorstellen, also zum Beispiel mit Rotation, wenn ich halt an einem Polizeiabschnitt tätig bin, wo ich nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, mit Menschen zu tun habe, die eine bestimmte Ethnie haben und denen ich ja als Polizist nur im Falle von Straftaten begegne. Wie schaffe ich das in diesem Kopf klarzumachen? Ja, natürlich ist es die Wahrheit dieses Kollegen, der erlebt das jeden Tag. Aber das ist nicht die Wahrheit der Gesellschaft. Ja. Das ist wir machen ganz viel politische Bildung, Fortbildung. Wir gehen, also wenn es irgendwo Tendenzen gibt in diesem Punkt, dann gehen wir da sofort rein als Führungskräfte. Das wird überhaupt nicht geduldet. Also da gibt es keine Toleranz für sowas. Trotzdem ist es halt in Einzelfällen nicht zu vermeiden. Trotzdem, eine Aufklärung von Straftaten, sage ich jetzt mal, da arbeiten so viele Leute dran, da machen wir uns natürlich frei von, weil wir wollen ja die Straftat klären und wir wollen ja nicht einen dafür verantwortlich machen, der es nicht war. Ja, so, also jetzt, wenn man es mal so platt sagt. Deswegen kann ich sagen, wir können da auch immer noch besser werden. Ja, und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Richtungen. Die einen, die eher, ich sag mal, wie die AfD denken, und die anderen, die eben eher in diesem linken Spektrum sich aufhalten, gibt es auch alles. Wir sind auch nur Menschen. Wir sind 17.000 Polizistinnen und Polizisten, aber die Organisation selbst hat da eine Nulltoleranz. Und da, also ich habe selber schon mehrere Disziplinarverfahren eingeleitet, sind auch Leute entlassen worden, wenn sie sich da austoben und dann natürlich auch Straftaten begehen. Ja? Also man kann jeder, also auch Polizisten dürfen eine eigene Meinung haben, aber im Dienst natürlich so nicht. Ja, so. Und deswegen hoffe ich, dass ich damit die Frage beantwortet habe.
Und zwar bei solchen Tatorten, so ein Fund dann gemacht wurde. Wie geht man dann damit um? Woran erkennt man, dass es eine Tat war, die religiös begründet war oder auch rechtsradikal begründet war oder wo die Person einfach nur geistig verwirrt war und psychische Probleme hatte?
Das ist natürlich, wenn ein frischer Tatort da ist, dann geht es erstmal nicht um diese Frage, ja, sondern wir müssen jetzt ganz objektiv gucken, was sehen wir? Weil wenn Polizisten so gestrickt werden, dass sie sofort werten, ja, das müssen wir manchmal auch machen, wenn es schnell gehen muss, ja, dann müssen wir uns auf unser Erfahrungswissen stimmen. Aber das versuchen wir gerade bei so großen Tatorten natürlich außen vor zu lassen, sondern wir müssen objektiv gucken, was finden wir? Und dann wird werden von den Ermittlern, also wir liefern sozusagen dann die Ergebnisse und machen Empfehlungen und die Ermittler nehmen dann alle Informationen, die sie denn dazu bekommen. Das ist ja nicht nur vom Tatort, ne? Es gibt ja alle möglichen anderen Dinge. Und daraus wird dann geguckt, wo kann es hin sein. Wenn wir natürlich, Sie werden vielleicht den Neptunbrunnen auch im Kopf haben, ne, wo ein offensichtlich psychisch Kranker jetzt auf Polizisten mit dem Messer zugehen, dann muss ja auch aus Eigensicherung schon ein Polizist sehr früh werten, worum geht's hier. Ne? Und wir haben jetzt spezielle Fortbildung, also besonders nach dem Neptunbrunnen, nach dem Vorfall, um also eine Sicherheit bei Polizisten zu bekommen, wie gehe ich mit psychisch Kranken um. Das ist eines der schwierigsten Einsätze überhaupt, weil wir mit unseren eigenen Gedankengängen nicht uns reinversetzen können in denjenigen. Wir wissen nicht, was in seinem Kopf passiert. Und deswegen sind die so hochgefährlich, diese Einsätze mit psychisch Kranken. Und da müssen wir natürlich auch schnell werten. Ja? Da müssen wir gucken, kann ich mit dem normal sprechen? Also kommt da irgendeine Reaktion von dem, die, ich sage jetzt mal, normal ist? Oder ist der wirklich krank und dann muss ich ganz anders reagieren? Ne? Und da, ich sag mal, Eigensicherung ist bei uns eins der ganz großen Überschriften bei uns. Wir wollen ja selber nicht zu Schaden kommen, ne, an Tatorten. Und deswegen ein ganz großes Thema. Da könnte man mal einen ganzen Tag mit verbringen. Ja. Sehr gerne.
Gerne. Vielen Dank für die Frage. Hier hatten wir noch eine weitere.
Vom soziologischen Faktor ganz abgesehen, also auf rein biologischer Ebene, würden Sie sagen, dass die Analyse der DNA zur Ermittlung von Merkmalen wie Haar, Hautfarbe oder Geschlecht sinnvoll ist für die Kriminalistik?
Für Kriminalisten, wir möchten natürlich alle Informationen haben, ne? Am liebsten. Aber da sind wir genau auch in einer ethischen Diskussion und die sehe ich natürlich auch so. Also wir müssen jetzt nicht einen gläsernen Menschen untersuchen können. Ja? Da bin ich nicht dafür. Die Juristen haben jetzt versucht zu gucken, welche Merkmale könnten wir noch freigeben an Untersuchungen, also welche Stücke der DNA können wir noch untersuchen. Sind wir jetzt bei Haarfarbe und Augenfarbe gelandet und Alter. Die Ethnie ist ja nicht freigegeben worden gesetzlich und das bearbeiten wir natürlich dann auch nicht. Aber wenn Sie einen Kriminalisten oder eine Kriminalistin fragen wie mich, ich hätte natürlich gerne noch viel mehr Daten, gar keine Frage.
Und die Ethnie wurde nicht freigegeben, weil man befürchtet hat, dass dann eine eventuelle Fehlerquote zu rassistischen Tendenzen in der Strafvollziehung führen könnte?
Ja, das ist sicher vielleicht eine Gefahr, die sehe ich in der Polizei nicht. Ja? Das sind ja objektive Daten, die man da aber auch bekommt. Trotzdem ist in der DNA, sind das ja auch Wahrscheinlichkeitsaussagen. Ne? Das ist ja die Frage, wie interpretiere ich jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 Millionen zu 1 zu 2 Milliarden oder wie auch immer. Ja, ja, das ist hochspeziell. Ich glaube, dass das auch eine gute Entscheidung war, ja, weil dann kommen wir nämlich genau nicht in diese Debatte. Ja. Also wir haben überhaupt gar kein Interesse zu sagen, also ich musste die DNA jetzt so auswerten, dass ich jetzt sagen kann, das ist irgendeine Ethnie oder so. Das haben wir überhaupt gar kein Interesse. Wir wollen die Straftat aufklären. Ja. Aber klar wäre es schon mal hilfreich, ne? Wenn Sie jetzt sich vorstellen, den Anschlag vom Breitscheidplatz. Es ist ja sehr selten, dass der Terrorist sich selbst nicht umbringt am Tatort. Wir hatten eben das große Problem, dass wir jetzt eine Fahndung auslösen mussten. So, und nach wem suchen Sie? Ja? Und da sind in solchen Gefahrensituationen, und das hätte ja sein können, dass der 2 Kilometer weiterfährt und den nächsten Anschlag begeht. Ja? Da geht es eben auch um Zeit. Und das heißt, je mehr Informationen ich zum Täter habe, desto schneller kann ich auch Gefahren abwenden. Ne? Und deswegen ist es eine Diskussion, die sehr vielfältig ist.
Es ist nicht so, dass die Ethnie, die sich aus der DNA ermitteln lässt, nicht unbedingt auf das äußere Erscheinungsbild schließen lässt und man dann halt einen Bias befürchtet, also dass ich sozusagen ein bestimmtes optisches Äußere erwarte.
Ja, wenn man das dann mit Augenfarbe und Haarfarbe kombiniert, dann wird es schon
Wahrscheinlichkeit schon geringer, ja.
Besser. Ja, aber auch das ist, na klar, die Gefahr, ja. Und dann, also wir haben ja, da gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, mit Beispielen, wo man dann sagt, wie einer aussehen müsste und dann hat man da vielleicht so ein Bild von gemacht und wenn man dann geguckt hat, wie der wirklich aussieht, dann hat das gar nicht gepasst. Also das ist sowieso, also das ist ja keine Wahrheit, die da rauskommt, ja, sondern das ist vielleicht ein kleiner Anhalt, um in diesem großen Puzzle der Straftatenaufklärung oder der Täterermittlung vielleicht ein bisschen besser zu werden. Aber ich sage immer, wirklich viel weiterhelfen tut uns das nicht. Ja, da sind, und ich sag mal, Überwachungskameras, kann man auch zustehen, wie man will, ne, bringt uns halt ein Foto vom Täter, wenn der irgendwo die U-Bahn, also wie war ja mit dem Amri genauso. Ne? Also da, das bringt uns viel mehr, weil Sie müssen ja auch die DNA-Untersuchung erstmal machen. Herr Professor Albrecht wird wissen, wie lange das dauert. Wir sind zwar manchmal schon echt schnell, aber nicht, um in der Fahndung einzugreifen. Ja.
Das war Treffpunkt Wissenswerte zum Thema Spurensuche, Aufklärung von Verbrechen. Auf dem Podium hier in der Lise-Meitner-Schule Susanne Bauer, leitende Kriminaldirektorin am Kriminaltechnischen Institut im Landeskriminalamt Berlin. Professor Knut Albrecht, Institutsdirektor im Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin. Und Christian Wilhelms, Chief Information Security Officer sowie technischer Leiter OpenHPI am Hasso-Plattner-Institut. Vielen Dank an die Diskutanten. Es war eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, unser Treffpunkt Wissenswerte, und nachzuhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.